Lasst uns wieder mit unserer grundlegenden Praxis beginnen. Der erste Prozess ist das Ankommen. Vielleicht ist es dazu nötig, einen kleinen Moment noch nachzuempfinden, wie wir hier hingekommen sind, wie wir unseren Platz gefunden haben, wie wir miterlebt haben, wie so langsam alles sich einfügt und da ist, sodass wir jetzt im Moment schon einmal sagen können, ja, ich bin hier, nirgendwo anders. Ich bin hier, jetzt bin ich hier. Frank. Gut. Und ganz sicherlich können wir sagen, unser Körper ist hier. Wir nehmen Kontakt dazu auf, zu diesem Körper, wie er jetzt hier sitzt. Und nehmen ihn so an, wie er jetzt ist. Vielleicht ist es hilfreich, den Körper ein wenig zu strecken oder noch genauer hinzuspüren, ob unsere Sitzhaltung bequem ist, sodass wir hier sein können. Und dann bringen wir unseren Geist ganz sanft und liebevoll zum Körper. Wir legen den Geist sozusagen auf dem Körper ab. Wir sind mit und in dem Körper. Und wir können jetzt möglicherweise beobachten, dass unser Geist aus dem, wie er bisher war, aus all den Gedanken und Vorstellungen und Aufregungen sozusagen herausgetreten ist. Genauer gesagt, wir haben all das einfach hinter uns gelassen und haben den Geist jetzt hier hingebracht. Und das könnte verbunden sein mit einem Erleben von Zentriertheit, auch eine gewisse geistige Ruhe. Körper und Geist sind jetzt vereint. Wir sind jetzt ganz hier, mit unserem ganzen Wesen sind wir hier. Und damit könnte ein Erleben entstehen von Dasein, von Präsentsein, von einem Geist, der offen und wach ist. Wir spüren da noch für einige Momente hinein und schließen dann mit den drei Tönen der Glocke ab. Diese kurze und kleine Übung kann uns deutlich machen, dass es möglich ist, eine geistige Entwicklung anzustoßen und zu erleben. Geistig in dem Sinne, dass wir angefangen haben, mit einem diffusen Bewusstseinszustand, vielleicht waren noch Gedanken und Aufregung in unserem Geist. Wir sind wie so oft gar nicht da, wo wir eigentlich sind. Und mit wenigen einfachen Schritten können wir dann sagen, jetzt bin ich hier. Mit meinem ganzen Dasein. Uns ist es ganz wichtig, dass wir diesen Prozess in einer Form erleben, dass wir ihn in den Alltag bringen können, dass wir ihn sozusagen aus einem speziellen Umfeld des Meditationsraumes herausbringen bis hin zum Frühstück. Wenn ich also meine Frühstücksschale nun vor mir habe am Tisch, dann und spätestens dann setzt die Praxis ein. Jetzt bin ich hier. Und wir werden oft genug erleben, dass wir nicht da sind. Wir sind irgendwo geistig auch woanders. Körper und Geist sind sehr oft völlig getrennt voneinander. Ich esse und denke an völlig andere Dinge. Das ist dann schon manchmal ein bisschen mühevoll, uns von diesen faszinierenden Gedanken, ach, ist das lecker und wie toll und all solche Sachen, das zu lösen, aus diesem Geist der Vorstellungen, der Wünsche herauszukommen, dahin, wo ich jetzt bin. Das kann für manche Leute sehr, sehr schwierig sein. Aber das ist der erste Schritt. Jetzt bin ich hier. Und ich bin hier mit meinem ganzen Sein, mit meinem ganzen Wesen. Mein Geist ist auch hier und nicht im Büro oder wo auch immer. Hier. Und es hilft natürlich, diese ersten Schritte durchzuführen, die vor allen Dingen von Teilern vorgeschlagen wurden, dass ich mich ausrichte und sage, wenn ich esse, esse ich. Und in diesem Augenblick sind alle diese faszinierenden Gedankengänge von Glückseligkeit und jetzt bin ich aber hier und was bin ich begnadet und ich weiß was nicht alles, sind nicht da. Ich bin da mit meinem ganzen Wesen. Und das kann ich in vielen, vielen Situationen in meinem Alltag erleben und mich dadurch in einen anderen Geisteszustand zu heben. Heraus aus dem konditionierten, angefüllten, chaotischen Geisteszustand in eine gewisse erste Klarheit, die heißt, jetzt bin ich hier. Und wenn ich dieses immer wieder übe, dann eines Tages sozusagen kommt ein Erleben von jetzt bin ich hier. Losgelöst von diesem beinahe schon Zwang, mich hier hinzubringen mit irgendwelchen Gesten und Vorstellungen. Sondern ich erlebe ein Dasein, eine Präsenz. Ein inneres Erleben tritt dort ein. Ich weise immer wieder darauf hin, dass es hier um einen Prozess geht. So wie alle anderen Prozesse körperlicher und sonstiger Weise auch. Wir haben ein Ziel, wenn man so will. Wir wollen etwas erreichen. Wir wollen nämlich jetzt hier präsent sein, wenn wir das wollen. Aber deswegen machen wir das. Wir haben also in diesem Prozess grundsätzlich eine Ausrichtung. Ich möchte Gitarre spielen können oder ein berühmter Musiker werden oder was auch immer. Und mit diesem Ziel und diesem Erreichen möchten oder diesem Wunsch ist ein Weg verbunden. Von hier nach dort. Und dieser Weg hat Elemente, hat Schritte. Die sind wir eben durchgegangen. Und jeder Schritt muss sozusagen ausgefüllt werden, erlebt werden, sodass ich dann zum nächsten Schritt gehen kann. Ich nehme immer gerne das Beispiel eines Künstlers, sagen wir, eines Menschen, der zutiefst damit verbunden ist, nun Klavier spielen zu können und auf einer Ebene, auf einer Höhe, sodass er dann auch in Konzerten auftreten kann. Also nicht gerade so ein bisschen im Hausgebrauch klimpern, sondern etwas mehr. Dazu gehören wir, etwas mehr, eine etwas höhere Ebene. Aber wir alle, auch dieser Künstler, fangen klein an. Die kleinsten Übungen sind überhaupt erstmal die Finger lebendig und flexibel zu machen. Und dann bekomme ich ganz kleine Musikstückchen um auch immer die Tasten da zu treffen, wo sie eigentlich sind und nicht, wo ich sie wünsche, dass sie wären. Und langsam steigert sich das. Es wird etwas komplizierter. Ich lerne dann mit zwei Händen zu spielen, wobei die eine was völlig anderes macht als die andere. Eine immense Übung. Und langsam mehr und mehr werde ich geübter, sagt man dann. Und eines Tages, und ich springe jetzt die ganze Entwicklungskette, spiele ich. Jede Form und jeder Gedanke von Üben ist weg. Und wir können das erleben bei den großen Künstlern. Das ist das Spiel, das Instrument und der Mensch, der das spielt, sind sozusagen eine Einheit geworden. Jede Form von ich müsste jetzt aber ist weg. Und in unserer Praxis nennen wir das dann jetzt die Nichtpraxis an. Die Praxis der Nichtpraxis. Dann leben wir das. Wir üben nicht mehr Bewusstheit. Wir sind den ganzen Tag mehr oder weniger in der Bewusstheit. Da wollen wir hin. Ich brauche gerne oder hauptsächlich das Wort Bewusstsein für den ursprünglichen Ausdruck, den der Buddha eingeführt hat, Sati. Man könnte vielleicht sagen, dass dieser Bewusstseinszustand ungefähr in der Zeit des Buddha von den Menschen entdeckt wurde. Deswegen konnten sie das ausdrücken. Zur gleichen Zeit war diese Erfahrung in Griechenland vorhanden. Heraklit hatte den Gedanken des Pantarei, des Alles ist Veränderung, den der Buddha übernommen hat oder umgekehrt. Oder beide hatten zur gleichen Zeit in der geistigen Entwicklung der Menschheit den gleichen Gedanken. Und ähnliche Strömungen entstanden in China. Bewusstsein ist, sagen wir mal, die grundlegende Energie des Menschen. Es ist das, was uns zu Menschen macht. Tiere haben das in der Form nicht. Und wenn ich sage, in der Form, heißt es, natürlich sind sie bewusst. Natürlich sehen sie etwas und können sich auch entsprechend darauf einstellen und ihre Handlungen ausrichten. Sie sind bewusst. Aber sie haben kein Bewusstsein wie wir, das sozusagen heraustreten kann in einen höheren Beobachterzustand, so wird es gerne genannt. Obwohl ich das Wort Beobachter nicht gerne gebrauche, das setzt nämlich plötzlich so ein Männchen voraus. So im Ohr, der jetzt guckt, was los ist. Es ist einfach eine höhere Ebene, eine höhere geistige Ebene. Und diese höhere geistige Ebene kann sich von dem trennen, was wir normalerweise eben unseren normalen Geisteszustand nennen. Den ich gerne bezeichne als konditioniert. Er ist zusammengesetzt, besteht aus Teilen. Und ebenso wie ein Tier von Instinkten getrieben wird, ist sozusagen eine geistige Instinktebene dadurch aufgebaut, in der Entwicklung der Menschheit, aus der wir heraus ebenso, genauso konditioniert handeln und denken. Und so wie ein Tier nicht frei ist, sich anders zu bewegen, so sind wir auch, wenn wir in dieser geistigen Welt sind, nicht frei, etwas anderes zu denken und zu tun. Und das entsteht erst durch die höhere Ebene, erst durch das Bewusstsein. Und ich brauche gerne das Wort Bewusstsein im Gegensatz zu Sati oder Mindfulness, weil es ein westliches, modernes Wort ist, das in den Wissenschaften gebraucht wird und von dort heraus kommen Impulse, mit denen wir wesentlich tiefer und genauer verstehen, was es das eigentlich ist, wovon wir sprechen. Interessanterweise wird dieses Wort Sati ins Englische übersetzt mit Mindfulness. Und nach meinem Empfinden auf sehr ungeschickte Weise ins Deutsche mit Achtsamkeit. Das hört sich so ein bisschen preußisch an. Nun passt doch auf, Mensch. Ja, ja, es ist so. Interessanterweise habe ich gerade gesagt, brauchen die Italiener das Wort Consapevolezza. Mit Wissen. Sapere ist Wissen, con sapere. Mit Wissen. Das ist Bewusstheit. Und das Interessante ist, wenn Diana das Wort Bewusstsein von mir übersetzt, sagt sie immer Consapevolezza. Ja? Es gibt kein anderes Wort. Wir haben alle möglichen Variationen davon. Und die Franzosen sagen pleine conscience, reines Bewusstsein, reines Gewahrsein. Da wollen wir hin. Und es ist etwas, was ganz offensichtlich den Buddha zutiefst bewegt hat, das gefunden zu haben, das entdeckt zu haben. Es ist für mich immer wieder schwierig, das deutlich zu machen, worum es eigentlich geht. Was ist das? Bewusstsein. Und oft genug frage ich dann, wie fühlt sich das an? Und dann sind die Menschen noch irritierter. Einfach deswegen, weil ich darauf hinweise, es ist ein Erleben. Grundsätzlich ist es ein Erleben. Ein Erleben, das der Pianist hat, wenn er dorthin gekommen ist und sein Stück spielt. Er tritt sozusagen in eine andere Ebene hinein, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich muss also sozusagen dort hineinwachsen, um zu sagen, ah, da sprichst du von. Und es kann ganz, 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 ganz lange dauern, bis man heraus aus diesem konditionierten Geist plötzlich sagt, ah, so fühlt sich das an, da zu sein. So fühlt sich das an, präsent zu sein. Da kann ich lange was drüber gelesen haben, aber die Erfahrung ist nicht durch irgendwelches Nachdenken zu schaffen. Consciousness ist bezogen auf unsere Form, daran heranzugehen, eine Erfahrung. Ich weiß, Menschen diskutieren darüber, Forscher sind dabei herauszufinden, wo es herkommt, Philosophen werden ganz unruhig, um das in den Griff zu kriegen. Und es ist und bleibt einfach ein Geheimnis, sprachlich, kognitiv ja. Von der Erfahrung her, nein. Es ist eine ganz klare Erfahrung. Ein Etwas, wo du sagst, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich präsent. tief von innen her. Und du brauchst keine Gesten und keine Anweisungen und keine was auch immer, um dich sozusagen in die Gegenwart zu drücken. Du erlebst dich präsent, wach und offen. Es entzieht sich also in gewisser Weise unserem Alltagsgeist. Es gehört ja auch nicht zum Alltagsgeist. Und so versuchen wir, irgendwie das so zu betrachten, dass es zu unserem Alltagsgeist gehört. Dass es irgendwie greifbar ist. Und ich möchte jetzt schon sagen, dass es Sinn macht. Warum machen wir das eigentlich? Was soll das eigentlich überhaupt? Ich halte mich ja von der Freude an meinem Müsli ab. Was soll das eigentlich überhaupt? Was wollt ihr eigentlich von mir? Und deswegen haben dann vor allen Dingen unsere modernen Lehrer uns so das spannend, schmackhaft gemacht. Und im Vordergrund steht dabei Thay, der den Leuten erzählt hat, mit Recht, jetzt schmeckst du das Essen besser. Das stimmt ja auch. Du hast vorher vor dich hingekaut und gedacht, warst gar nicht beim Essen. Plötzlich bist du da. Und da sind die Leute dann draufgesprungen. Haben das übernommen. Sind ganze Bewegungen entstanden. Bewusstes Essen. Langsames, bewusstes Essen. Und ich weiß was nicht alles. Das sind Bites, wie man Fische fängt. Wie heißt das? So, Köder. Ja? Köder. Es sind viel solcher Köder entwickelt worden. Um uns, Köder, sagt das was? Was, an dem, was mit was man Fische fängt? Okay. Vieles davon, was heute auf dem spirituellen Markt ist, ist nichts weiter als Köder. Nun sind wir alle happy. Natürlich Quatsch. Das sind Köder. Ja? So. Das stimmt alles nicht. Worauf wir hinaus wollen, ist ein gehobener Geisteszustand der Wachheit, der Bewusstheit und der Offenheit. Und aus dem heraus handeln wir dann anders. Der Ursprung allen dessen kommt eben aus einer, ich möchte schon jetzt sagen, einer religiösen Ebene. Der Buddha, Siddhartha Gautama, lebte zu einer Zeit in Indien, die ja, in der Hochblüte einer philosophischen, existenziell-religiösen Welt stand. Und wie ich eben schon sagte, ganz offensichtlich, oder es könnte sein, dass Heraklits Gedanken vom Prozess dort schon waren, denn das war der erste faszinierte Gedanke vom Buddha. Alles ist ein Prozess. Das war der Ausgangspunkt. Von dort hat er weiter dann kontempliert und gesagt, wenn alles ein Prozess ist, ist alles zusammengesetzt und setzt sich immer wieder neu zusammen. Es gibt also kein Ich in dem Sinne, keinen ewig bleibenden Kern. Und doch, zu seiner Zeit, war auch der Buddha noch eingebunden in eine Geisteswelt der Wiedergeburten, des Karma und dessen, was er dann genannt hat, Dukkha. Die grundsätzliche Erfahrung von uns Menschen, in dieser Welt zusammen zu leben, erzeugt bei uns ein Gefühl von Unzufriedenheit, von Irritation. Es ist nicht alles so, wie ich mir das vorstelle. Also mit einem ständigen Gefühl von, der Buddha nannte es Dukkha. Das ist nicht Leiden. Und ich weiß nicht, wie oft ich Buddhisten regelrecht anbeten kann, das Wort Dukkha nicht mit Leiden zu übersetzen. Das ist eine typisch christliche Interpretation. Der Buddha hat nicht gesagt, das Leben ist Leiden. Er hat nur gesagt, ja, wir erleben das so. Wir erleben es als Dukkha. Unzufrieden, irritierend, ähnliche Gedanken und Gefühle, die wir damit verbinden. Und es klingt dann immer wieder ein bisschen durch, und das ist die Grundlage aller Religionen, da musst du raus, hin zur dem Himmel oder was auch ähnliche mehr. Es ist also für allen Religionen, und das Christentum ist da sehr, sehr stark ausgerichtet, gehen davon aus, da ist Leiden und das musst du loswerden. Wie auch immer. Und wenn du nur darauf hoffst, dass es dann eines Tages im Himmel nicht mehr gibt. Wie auch immer. Oder dass du dich in deiner Seele mit der großen Seele des Universums verbindest und dann bist du draußen. Dieser Gedanke, ich muss etwas loswerden, damit es besser wird, sitzt ganz, ganz tief seit Hunderttausenden von Jahren. Und er sitzt auch bei uns noch. Wenn wir darauf achten, wie wir uns erleben, ist es ganz viel damit verbunden, dass wir nicht in Ordnung sind. Dass was fehlt. Dass es anders sein muss. Und das muss ich loswerden. Alles, was dann kommt an psychologischer Arbeit, ist immer dort heraus in einen anderen heilen Geisteszustand, der das nicht hat. Ist das deutlich, was ich da versuche aufzuzeigen? Wir leben immer noch und ganz intensiv in der christlichen, freudianischen Gesellschaft heraus aus dem, was schlecht ist, in etwas Besseres. Das Problem ist dabei, dass wir immer auf das gucken, was schlecht ist. Je mehr ich mich darauf konzentriere, dass ich aus dem Leid heraus will, schaue ich auf das Leiden. Ich muss ja genau angucken, was mich da besetzt. Und damit passiert gar nichts. Und jeder, der so in diesen Schleifen drin steckt, weiß, wovon ich rede. So sehr in den Anfängen auch der Buddhismus danach aussieht, das heißt also das, was auch den Buddha bewegt hat, hat der Buddha aber etwas anderes entdeckt. Und es ist mir ganz wichtig, dass wir das verstehen, nachvollziehen, denn nur das gehen wir auf diesen Weg. Und der Buddha hat herausgefunden, dieses Erleben von Dukkha ist nicht durch das Äußere bestimmt, sondern das Erleben entsteht aus einem bestimmten geistigen Konstrukt, das in Kontakt mit der Welt geht und das entsprechend interpretiert. Buddha war der Erste, der verstanden hat, der geahnt hat, der das auch beschrieben hat, dass wir in einem konditionierten Geist leben. Zusammengesetzt aus Ideen, Vorstellungen, Verhaltensweisen. Und dieser konditionierte Geist erzeugt die entsprechenden Reaktionen wie Ärger, Wut, Gier und ähnliches mehr. Das ist westlichen Menschen meistens immer noch nicht deutlich. Wir gehen davon aus, weil du mich schief anguckst, muss ich mich ärgern. Was aber nicht stimmt. Du kannst mich ja schief angucken. Und ich könnte gut sagen, naja gut, dann guck du mal schief. Ärger heißt, ich will, dass sich das ändert. Ich will das nicht haben. So. Das heißt, durch eine Einstellung entsteht eine Beziehung und aus dieser Beziehung heraus entstehen Gefühle und diese Gefühle führen wieder zu Handlungen. Das ist etwas, was im Buddhismus lange, lange erläutert wird. Und es gibt große Systeme, sogenannte Abhidhamma, das in dieser Weise uns aufzeigt, wenn du diesen Gedankengang hast oder diesen Geist, entstehen die und die Emotionen und die entsprechenden Handlungen. Und der Buddha hat als erster erkannt, gesehen und erlebt, dass es auch einen anderen Geist oder Geisteszustand gibt, der das nicht hat, und zwar jetzt. Wir müssen also nicht warten, bis das Paradies kommt oder wir im Himmel wieder wach werden, sondern jetzt haben wir einen Geisteszustand, der diese Dinge nicht hat. Sozusagen der reine Geist, pleine conscience. Das hat der Buddha erkannt. So, und jetzt ist mir ein Satz ganz wichtig, dass wir den Ursprungs- oder den ausgehenden Satz für Buddhisten verändern, der heißt, ich lehre das Ende des Leidens. Das hat er nie gesagt. Das ist typische christliche Interpretation. Alles ist Leiden, da muss ich raus. Ich lehre das Ende von Leiden. Hat er nie gesagt. Er hat immer nur gesagt, ich habe die Ursache für das Leiden entdeckt. Und das, was ich lehre, ist die Aufhebung der Ursache. Und damit verschwindet das. Und er hat dann sogar noch weiter darauf hingewiesen, dass selbst das sich noch auflöst in einem Geisteszustand, den er damals genannt hat, Nirvana. Ein Geisteszustand, der ist frei von all diesen Emotionen und Gedanken, die uns bewegen. Wenn ich das also vom modernen westlichen Standpunkt aus betrachte, heißt es, der Weg heraus ist das Kultivieren des positiven Gedankens, des positiven Geisteszustandes. Nie zu versuchen, aus einem anderen Geisteszustand herauszukommen. Denn das Herauskommen aus dem Geisteszustand ist logisch dann, wenn ich in dem anderen Zustand bin. Aber ich komme nicht in den anderen Zustand, wenn ich mich ständig um den kümmere. Und ich möchte euch anflehen, das endlich zu begreifen. Die meisten westlichen Systeme stehen immer noch auf der Vorstellung, ich muss das loswerden. Und ich frage dann so oft, ja und dann? Was willst du tun, wenn du in irgendeiner Art und Weise eines Tages hinkriegst, dass du dich nicht mehr ärgerst? Immer noch die Fäuste in der Hosentasche. Und denn? Es muss ja etwas anderes eintreten, du musst dich ja immer noch verhalten. Die Welt ist immer noch da. Also bleibt uns logischerweise nur eines übrig. Etwas zu kultivieren, was uns aus dieser ganzen Schlamassel sozusagen logischerweise dann herausbringt. Ohne dass wir uns darum kümmern, da herauszukommen. Brauchen wir ja nicht. Ja, heute bin ich zu schnell, ne? Hören wir mal gerade die Glocke. Ist immer dann, wenn ich begeistert werde. Thank you. Und die Kraft, die uns aus dieser, die zu diesem anderen Geist gehört sozusagen, ist das Bewusstsein, ist die Wachheit, ist die Präsenz, Buddha genannt Sati. Also geht es in diesem Prozess darum, das zu stärken. Und wenn ich sage stärken, dann deswegen, das Bewusstsein ist uns angeboren. Es ist die grundlegende Energie, Mensch zu sein. Ich habe es jetzt vorhin auch schon mal wieder gesagt, Tiere können das nicht. Wir können das. Wir haben ein Bewusstsein. Nur das bisher nur als Potenziale. Potenzial ist so etwas wie die Sprache, die Sprachfähigkeit. Wir kommen mit der Sprachfähigkeit auf die Welt, aber wir müssen die Sprache, wenn man so will, lernen. Das stimmt aber nicht. Wir müssen sie nicht lernen. Wir haben sie ja. Das Potenzial muss gestärkt werden, dadurch, dass man es ausübt. Ist mir ganz wichtig. Ich stärke die Sprachfähigkeit dadurch, dass ich spreche und nicht, dass ich darüber das lese. Es ist also immer ein aktiver Prozess, das zu verstärken, was schon da ist. Deswegen heißt es, der Begriff Meditation heißt im Buddhismus ursprünglich Bhavana. Bhavana heißt auch wieder dieser Prozess. Es heißt aber auch ein Entwickeln, ein Kultivieren. Auch als Prozess, ja? Kultivieren kann man sich gut vorstellen. Es hat irgendwann mal auf dem Strauch so kleine Bärchen gegeben. Und heute, über tausende von Jahren von Kultivierung, sind das solche Dinger geworden. Es nennt sich immer noch Weintraube, ist aber eigentlich schon mehr Apfel. Und das schönste Wort von Bhavana heißt Calling into Existence. Sozusagen lebendig zu machen, in die Existenz hinein zu bringen, sodass es wirkt. Der Prozess, den wir durchgehen, ist also grundsätzlich, hat als grundsätzliches Ziel, wenn man so will, in Anführungszeichen, in eine höhere Ebene zu kommen. Diese höhere Ebene ist eine höhere Geistesebene. Diese Geistesebene oder diese Geisteskraft muss aber von uns kultiviert werden. Sie wächst nicht von alleine. Das könnten wir zwar bei der Sprache nachvollziehen, aber grundsätzlich ist uns das fremd, dass wir etwas daran tun müssen, dass es wächst. Normalerweise wachsen wir. Wir müssen uns nicht darum kümmern, dass wir groß werden, das passiert. So haben wir also den Eindruck, Wachstum ist etwas, was von sich aus sowieso passiert. Da muss ich nichts dran tun. Und wenn wir, wie man so schön sagt, erwachsen werden, dann wissen wir heute, dass alle möglichen Dinge dazu beitragen, Hormone und das alles geht ohne uns. Das ist nicht bei der Bewusstheit. Das ist das große Problem. Bewusstheit muss kultiviert werden. Nun ist der Verdacht immer groß, dass auch das, ja, ähnlich wie die Sprache, abhängig ist von der Umgebung. Wenn ich also in einer Umgebung bin, in der kein Mensch spricht, lerne ich auch keine Sprache. Und je nachdem, in welcher Umgebung ich lebe, ist meine Sprachfähigkeit größer oder kleiner. Ich lerne also durch und mit anderen Menschen. Und da wird dann immer wieder gehofft, dass das bei der Bewusstheit auch passiert. Das hat sich noch nicht so richtig als richtig erwiesen. Zum einen deswegen, weil es viel zu wenig Menschen gibt, die bewusst sind. Sprechen tun sie alle. Es ist sozusagen, wir leben in einem Niemandsland in der Richtung. Nun haben dann die Menschen wieder gedacht, es ist ja ganz einfach, alle, die das gerne möchten, kommen zusammen. Und dann sind Ashrams entstanden und Klöster und ähnliches mehr, um sozusagen eine Energie zu schaffen, in der das einfach so von sich aus wächst. Thay hat noch diesen Gedanken, dass er sagt, du musst einfach nur in der Sangha sein und dann wächst du. Und ihr seht mich schmunzeln. Es gibt genügend Gegenbeispiele. Aber es ist schon ein Boden. Wenn ich also in einer Umgebung lebe, in der es nur Aggression gibt, nur Gewalt und nur Unbewusstheit, habe ich wirklich keine Chancen. Das heißt also, es stimmt in gewisser Weise. Aber eben nicht nur. Es muss mir durch solche, wenn man so will, Belehrungen deutlich werden. Es muss etwas werden und etwas sein, das ich, wenn man so will, haben möchte oder können möchte. So wie Klavierspielen oder was auch immer. Und das Wort, was ich jetzt gebrauche, werde ich morgen weiter ausführen. Es muss mein Concern sein. Es muss mir am Herzen liegen. Es muss mir wichtig sein. Sonst tue ich es nicht. Sonst ist es etwas, was mir ab und zu mal über den Weg läuft. Aber im Prinzip, no. Und das ist so die Atmosphäre, die ich immer wieder erlebe. Es greift uns nicht. Es sind die wenigsten Menschen, die ergriffen sind davon und sagen, Moment, ich möchte wachsen und reifen. Ich möchte einfach nicht mehr in dieser Welt der Dummheit und des Chaoses und des Getriebenseins von Gier und Hass leben. Dazu muss ich aber das kultivieren. Das heißt, das Kultivieren von Bewusstheit ist unser und muss uns so am Herzen liegen, dass wir es auch immer wieder tun. Und zwar deswegen, weil wir wirklich verstanden haben, die einzige Kraft, die uns aus diesem ganzen Chaos, diesem ganzen Leiden, dieser Dukkha und so weiter herausholt, ist Bewusstheit. Und das müsste genügen, um uns zu sagen, da tue ich alle Energie rein. Das ist etwas, was jetzt mein Leben bewegt. So wie es jemand bewegt, der unbedingt eines Tages auf dem Siegerpodest der Olympiade stehen möchte. Der tut da was rein. Tun wir das auch? Oder ist uns die Notwendigkeit entweder nicht bewusst oder auch egal? An der Stelle stehen wir immer wieder oder ich bringe uns an diese Stelle. Das Problem, also ich wirklich brauche das Wort Problem ungern, aber es ist eins. mit Bewusstsein kann man kein Geld verdienen. Da wird man auch nicht berühmt mit. Wenn du bewusst bist, tauchst du nicht in der Zeitung auf. Es gibt keine Medaillen dafür. Name ist mir weg. Es ist ganz einfach nichts anderes als erwachsen werden. Oder? Nichts anderes als ein Mensch zu werden. Ein Mensch, der bewusst ist. Der wach ist. Ein Mensch, der weiß, was er tut und nicht überrannt wird von den unbewussten Emotionen, der sich nicht bremsen kann, wenn da irgendwie ein besonders tolles Essen ist, sondern sagt, Moment mal, ich bin doch satt. Dankeschön. Eine geistige Kraft, die uns in die Verantwortung hineinbringt überhaupt. Ohne die sind wir ja verantwortungslos. Es passiert ja. Die Tage habe ich noch mal einen Vorgang verfolgt. Da hat jemand Menschen einfach erschossen und ermordet in einem Kaufhaus. Und der Ausdruck dafür heißt, er ist schuldunfähig. Er kann nicht für schuldig anerkannt werden, weil er Psychopath war. Erledigt. Und das passiert uns oft. Wir tun etwas und wissen nicht warum. Und es kann uns passieren, dass wir hinterher sagen, mein Gott, was hast du da wieder gemacht? Das darf uns nicht mehr passieren. Das passiert einem Menschen nicht. Einem Automaten ja. Und wir müssen nicht denken, dass von heute auf morgen das weg ist. Es ist genauso gut, wenn sich jemand vornimmt, Geige spielen zu können. Dann ist es nicht genug, sich eine Geige zu kaufen. Es ist einfach nicht genug, auf ein Retreat zu kommen. Das ist sowas wie eine Geige kaufen. Und dann kriegt man vielleicht schon mal gezeigt, wie das da hinkommt. Und dann geht man wieder. Und ich mache seit vielen, vielen Jahren all meinen Freunden das deutlich. Wenn das nicht für euch etwas wird, was euch sozusagen erfasst, wo ihr wisst, nur dadurch kann ich Mensch sein. Nur dadurch komme ich aus diesem Casino heraus. Wenn das nicht der Fall ist, bleibt es irgendetwas, naja. Und glaubt ja nicht, dass diese Formulierungen, dann kommst du aus dem Leiden heraus, irgendetwas mit dir tun. Das Gegenteil ist der Fall. Das sind ganz einfache und leider funktionierende Köder, aber keine Wahrheit. Noch einmal, es handelt sich also hier um einen geistigen Wachstumsprozess. Ein ganz einfaches Wachwerden, Bewusstwerden und hineinwachsen und hineinreifen in eine höhere Ebene, die jetzt der Menschheit zur Verfügung steht. Vorher noch nicht. Es gehört sozusagen zur geistigen Entwicklung der Menschheit, jetzt dort hineinzuwachsen. Und wir sollten mit dazugehören. Aber noch einmal, das hat nichts damit zu tun, was mich als Beruf ergreift. Es gibt so viele Menschen, die meinen, das müsste jetzt ein Beruf werden. Wachsen und zu reifen ist kein Beruf. Es ist natürlich. Und daneben oder damit habe ich noch Berufe, das heißt Aktivitäten in dieser Gesellschaft, die natürlich aus diesem Geist heraus anders betrachtet werden, als wenn ich aus dem konditionierten Bewusstsein komme. Ich werde morgen ganz kurz mal den achtfachen Weg aufzeigen und da ist das vom Buddha so genannt. Wenn du da die Einstellung änderst, änderst du dein Leben. Und dann geht es weiter. Ich habe mich, glaube ich, gestern unrichtig ausgedrückt. Der Bewusstsein oder Sati ist nicht die sechste Stelle im achtfachen Weg, sondern die siebte. Wollte ich kurz korrigieren. Ja. So. Wir müssen also aufpassen, dass wir das nicht in irgendeiner Art und Weise verabsolutieren und sagen, so, jetzt ist der Rest meines Lebens damit verbracht, dass ich wachse und reife. Es ist zu wenig. Es ist sicherlich wichtig zu wachsen und zu reifen, Mensch zu werden, weil ich damit anders handle, anders denke und damit auch anders mit der Welt und den Menschen in Beziehung trete. Das ist richtig. Ja? Und so hat es eine gewisse Wertigkeit, eine Notwendigkeit sogar. Wenn diese Menschheit sich ändern will, was nicht so ganz deutlich ist, dann nur deswegen, dann, wenn sie auf eine andere Ebene kommt, heraus, jetzt brauche ich es wieder, aus dem konditionierten Geist. Oder korrekter hineinwachsen, stärken in das Bewusstsein. Und da können wir natürlich durch unser Bewusstsein inspirierend wirken. Aber es ist nicht die einzige Kraft. Die eigentliche Kraft ist die innere Bewegung. Nicht? Nur weil jemand in einem Orchester einen Geiger sieht, hat er nicht den Wunsch, so zu spielen. Irgendetwas springt dort über und dann fängt er an. Und das bleibt bisher ein Geheimnis. Bisher noch. Aber es kann wohl noch passieren, wenn genügend da sind, dass es dann eher herüberspringt. Für jetzt mache ich uns alle darauf aufmerksam. Kontempliert bitte sehr tief und einfach, was ich heute gesagt habe. Versteht auf eine ganz tiefe Art und Weise, dass das Bewusstsein die Grundlage ist für die weitere menschliche Reife und für das weitere menschliche, die weitere menschliche Entwicklung. Und dass das so deutlich in mir wird, dass es wirklich etwas wird, was man Englisch so schön sagt, concern. Es bewegt mich, es geht mich an, es ergreift mich, es ist mir wichtig. Wenn mir das nicht wichtig ist, tue ich es nicht. So wie es einem Sportler, einem Künstler wichtig ist, so muss die Kultivierung, das Stärken und Wachsen der Bewusstheit uns wichtig werden. Dann können wir weitermachen. Und dann ist es leicht. Ich mache es ja gerne. Ich freue mich ja drauf. Danke für euer Zuhören.